Das ist doch toll. Ein ganzer Raum voll Superstars. Der Silas hat eben schon so ein bisschen gespoilert, aber das war ja auch abgesprochen. Es geht um Noah und es geht um den Glauben. Was bedeutet Glauben? Ich habe mir da entsprechend dazu das Beispiel von Noah rausgesucht. Jetzt muss ich gucken, wo kommt. Ach, wenn ich es anmache, funktioniert es auch vielleicht auch. Genau. So. Ja. Bilder, die uns vielleicht irgendwo ein bisschen in Erinnerung geblieben sind. Vor einigen Wochen, 2 Monaten oder vielleicht sogar schon inzwischen ein bisschen länger, die Flut im Ahrtal. Fragt man sich, viele vielleicht, die da betroffen waren, wo ist da Gott? Wir Christen, wir reden unheimlich viel vom Glauben. Aber was ist eigentlich der Glaube? Hilft uns der Glaube im Alltag? Oder ist er nur eine Vertröstung auf ein nebulöses Jenseits? Silas hat eben schon den Hebräerbrief angesprochen und deshalb bin ich auch auf das Predigtthema gekommen, weil wir ja in den letzten Wochen jetzt in der Bibellese intensiv den Hebräerbrief uns angeschaut haben. Und da ist mir einfach dieser Abschnitt, Hebräer 10 und 11, ist mir da einfach hängen geblieben. Die Vorbilder im Glauben. Und ja, dann habe ich gedacht, Noah ist da eigentlich ein ganz tolles Beispiel. Und als ich mich vorbereitet habe, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich eine doppelte Gefahr gesehen. Eine doppelte Gefahr, weil ich auf der einen Seite die Gefahr sah, dass ich euch mit euch jetzt einen Kurs mache im Holzboot bauen, im Kanu bauen oder im Arche bauen. Und die andere Gefahr, die sah ich darin, dass ich mich, weil ich das Thema so spannend fand, als ich mich reingebuddelt habe, dass ich mich dazu sehr vielleicht ein bisschen im Detail verliere. Ich hoffe, weder das eine noch das andere passiert. Und falls doch, dann müsst ihr mir Zeichen geben. Ja, Hebräer 11, Vers 1. Da lesen wir, da schreibt der Hebräerbriefautor, es ist der Glaube, aber eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Was ist der Glaube? Eigentlich ist das eine Antwort, aber es ist auch eine weitere Frage. Es schließt sich die nächste Frage an. Worauf hoffen wir denn? Es ist die feste Zuversicht auf das, was man hofft. Worauf hoffen wir? Worauf hoffe ich? Das ist eine Frage, die sich die Menschen immer wieder gestellt haben. Und ich sag mal, wir kennen das, wir lesen das. Auch in verschiedenen Büchern oder Liedtexten kommt es immer wieder vor mir. Ich bin schon weit über 50. Da gab es vor vielen Jahren mal einen Musiker, der nannte sich Peter Maffay, den gibt es auch heute noch. Der hat ein Lied geschrieben, woran glaubst du? Woran glaubst du, welchem Herrn dienst du, um zu leben, wenn du spürst, es geht so nicht mehr weiter? Woran glaubst du, welchem Herrn dienst du? Wer verzeiht dir, wenn du dir selbst nicht mehr verzeihen kannst? Woran glaubst du, welchem Herrn dienst du? Ist es der Teufel oder Gott, dem du dein Herz verschrieben hast? Woran glaubst du? Welchem Herrn dienst du? Wer nimmt dir die Angst, wenn du dir selbst die Angst nicht nehmen kannst? Also es ist ein Thema, das nicht nur uns als Christen bewegt, sondern das wirklich viele Menschen bewegt. Und dieser Vers, den ich eben zu Anfang gelesen habe, Hebräer 11, da geht es, auch wie der Silas eben schon sagte, um die alttestamentlichen Glaubenshelden, so möchte ich sie bezeichnen. Manchmal sind das echte Helden, wie zum Beispiel Abraham, der als Urvater sogar Königreiche oder Könige besiegte im Kampf. Mose, der sich gegen die Unterdrückung in Ägypten auflehnte und sein Volk in die Freiheit führte. Josua, der die Kanaaniter besiegte. Ich denke an Jericho, an den eindrucksvollen Zug um die Mauern der Stadt. Aber es gibt auch andere Personen. Da ist so ein schwieriger Betrüger namens Jakob genannt, der seinen Vater belog, der seinen Bruder betrog. Oder Rahab, die sich als Prostituierte ihren Lebensunterhalt verdiente. Stehen in der Bibel. Was haben diese Menschen gemeinsam? Ich denke, es ist ein Auftrag oder eine Verheißung Gottes, der sie voll und ganz vertrauten. Auf diese Karte, auf diesen Auftrag, auf diese Verheißung setzten sie ihr Leben. Ich möchte heute einen Menschen aus dieser Liste der Glaubenshelden herauspicken, den wir aus der Sonntagsschule und den wir aus der Jungschar sicher schon sehr gut kennen, der uns sehr gut vertraut ist. Aber ehrlich gesagt, ich bin mir momentan nicht sicher, wann ich das letzte Mal über ihn eine Predigt gehört habe, über Noah. Vielleicht habe ich sie einfach verpasst, aber ist schon lange her. Ich möchte mit euch gemeinsam betrachten, was wir heute über Noah wissen und weshalb er zu den Glaubenshelden gerechnet wird. Ich glaube, ihr seht schon vorne, der Name Noahs bedeutet Ruhe oder Trost. Er war ein Sohn Lamechs und sein Name, den er bekommen hatte, heißt Ruhe oder Trost. Man könnte es auch, so habe ich gehört, jetzt bitte ich Mike, dass du vielleicht mal irgendwann mal nachguckst, er kann auch mit Durchatmen übersetzt werden, so habe ich es zumindest gelesen. Und da lesen, diesen Vers lesen wir in, jetzt muss ich blättern, Genesis 5, Vers 28 bis 29, da lesen wir in der Bibel: Lamech war 182 Jahre alt und zeugte einen Sohn und nannte ihn Noah und sprach: Der wird uns trösten in unserer Arbeit und Mühe auf dem Acker, den der Herr verflucht hat. Also Namen waren im Alten Testament oder zu biblischen Zeiten mehr als nur einfach nur ein Name, so heißt der Junge oder so heißt das Mädchen, sondern es war irgendwo ein Programm. Und ich habe, als ich diese beiden Verse las, da dachte ich mir, das sind aber hohe Erwartungen, die da an ein Kind geknüpft werden. Wie soll das Kind diese Erwartungen erfüllen? Wie soll das Kind diesen Erwartungen gerecht werden? Das wird doch total überfrachtet. Die Erwartung, die kannst du doch eigentlich nur enttäuschen. Aber schauen wir mal weiter, was noch so geschieht. Noah lebte in einer Zeit, in der die Menschen nicht nach Gott fragten. Jesus selbst bezeugt uns, dass Noah lebte und dass das so war. Und er sagte über diese Zeit: Sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten. Das heißt eigentlich nichts Schlimmes. Aber ich denke, das Schlimme daran war, es kam Gott nicht mehr vor. Das heißt, man war im Wesentlichen mit sich selbst beschäftigt. Ich würde sagen, nicht ganz unähnlich zu dem, wie wir heute in unserer Gesellschaft es erleben und vielleicht auch selbst leben. Übrigens sagte Jesus genau das auch für die Zeit vor seinem Kommen voraus, dass es genauso sein wird. Im Alten Testament lesen wir dann in Genesis 6, Verse 5 bis 6, als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden, und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse immer da reute es ihn, dass er die Menschen gemacht hatte auf Erden, und es bekümmerte ihn in seinem Herzen. Das ist für mich eine ganz erschreckende Nachricht, dass Gott es bereut, Menschen gemacht zu haben. Finde ich eine ganz schlimme Geschichte, dass Gott da im Grunde wirklich sagt, es ist so schlimm, ich weiß eigentlich nur, eigentlich will ich sie alle weghaben, alle vernichten. Einzig von Noah lesen wir, dass er Gnade fand vor dem Herrn. Aber Noah fand Gnade vor dem Herrn. Noah war ein frommer Mann und ohne Tadel zu seinen Zeiten. Er wandelte mit Gott. Jetzt haben wir hier drei Worte gehört, über die man vielleicht hinwegliest. Also wie gesagt, ich komme so ein bisschen sehr tief da rein. Ich hoffe, ihr könnt da mitgehen. Wir haben drei Worte, über die man vielleicht hinwegliest, die heute vielleicht auch ein bisschen antiquiert klingen. Da war Gnade, da war fromm und dieses Wort wandelte. Luther hat das mit wandelte übersetzt. Ich habe bewusst die Lutherbibel auch genommen. Was bedeutet Gnade? Ich habe dann mal im Bedeutungswörterbuch nachgeschlagen. Gnade bedeutet, eine Strafe, die man verhängen kann, einzuschränken oder aufzuheben, oder eine bereits verhängte Strafe zu mindern oder ganz zu erlassen. Das bedeutet doch mit anderen Worten, auch Noah war nicht sündlos, weil er Gnade fand. Noah war nicht sündlos, aber was machte den Unterschied? Da helfen uns vielleicht die beiden anderen Begriffe. Fromm. Unter fromm verstehen wir heute üblicherweise gläubig an Gott oder vielleicht gottesfürchtig. Manchmal wird es aber auch im Sinne von naiv oder harmlos gebraucht. Ich denke an diesen Ausspruch, das ist aber ein frommer Wunsch, den du da hast. Also so ein bisschen naiv, bisschen einfältig. Das deutsche Wort fromm wurde früher aber auch gerne gebraucht, um jemanden zu bezeichnen, der gut, der gerecht, der ehrbar, der angesehen war. Ja, manchmal sogar im Sinn von tapfer. Wenn wir also fromm im Zusammenhang mit Noah lesen, sollten wir nicht daran denken, dass er naiv und einfältig war oder harmlos. Vielleicht sollten wir mehr an die Tugenden denken, die wir so mit, ich sag mal, mit dem Ritterroman von Sir Walter Scott in Verbindung bringen, mit eben mit gerecht, mit gut und mit mutig. So würde ich es vielleicht übersetzen. Und dann kommt das nächste Wort, das letzte dieser drei Worte. Und nun kommt noch dieses Wort mit Gott wandeln, dieser Begriff. Dieser Begriff, der wird scheinbar im Alten Testament nur noch ebenfalls im ersten Buch Mose gebraucht, in dieser Art und Weise, und zwar als im Geschlechtsregister Henoch erwähnt wurde. Henoch war ein, ich glaube, Urgroßvater von Noah. Und von Henoch heißt es in 1. Mose 5, 22 und 24, und Henoch wandelte mit Gott. Und weil er mit Gott wandelte, nahm ihn Gott hinweg und er ward nicht mehr gesehen. Ich habe gelesen, er ward nicht mehr gesehen, er wurde einfach weggenommen, er starb nicht. Ich habe gelesen, dass die Rabbis, dass in der jüdischen Tradition dieses Wandeln mit Gott gleichgesetzt wurde mit einem Freund, der von einem König aufgefordert wird, doch mit ihm im hellen Sonnenschein zu gehen, statt durch die finsteren Gassen zu stolpern. Also wie gesagt, ich habe mich da ein bisschen reingebuddelt. Noah war also in ganz besonderer Weise von Gott angesprochen worden und ging bzw. lebte sehr eng und sehr vertraut mit Gott. Also noch einmal, was unterschied Noah von den Menschen seiner Zeit? Er war nicht sündlos, sondern er wurde ebenfalls begnadigt, also es wurde ihm Strafe erlassen. Er war fromm, das heißt gottesfürchtig und mutig, aber auch angesehen. Und er hatte eine enge Beziehung zu Gott. Er lebte mit Gott. Das war nicht nur so, ich lese mal heute Morgen in der Bibel, sondern und dann ist der Tag, dann läuft der Tag irgendwie, sondern es war eine echte Beziehung. Und nun kommt die Geschichte, die wir alle gut kennen aus der Sonntagsschule, aus der Jungschar und Ähnlichem. Gott sah, dass die Menschen böse und verdorben waren. Und er beschloss, sie zu vernichten. Nur Noah bekam eine Warnung und einen Auftrag. Noah sollte ein Schiff bauen, um sich selbst, seine Familie und die landlebenden Tiere zu retten. Das war nicht ein Kanu, ein Kanadier, so wie ich ihn mal gebaut habe. Das Boot, was wir da sehen, das ist ungefähr 5 Meter lang und 80, 90 Zentimeter breit. Und Noah bekam einen ganz anderen Auftrag. Er sollte ein riesiges Schiff bauen. 300 Ellen lang, 50 Ellen breit, 30 Ellen hoch. Jetzt bin ich sicher kein biblischer Maßstab, aber von da bis da ist bei mir ungefähr 40 Zentimeter. Wenn ich das umrechne mit den Ellen, dann komme ich irgendwo auf eine Größenordnung von 120 Meter lang, 20 Meter breit, 12 Meter hoch. Also ein echter Ozeandampfer, so hätte ich fast gesagt. Dieser Kasten, wie er in der Bibel bezeichnet wurde, war ein riesiges Schiff. Ich kann mir vorstellen, weil ich eben diesen Kanadier gebaut habe, ich kann mir vorstellen, wie schwierig es war, dieses Schiff zu bauen. Mein Boot habe ich zu 90% in Handarbeit gemacht. Das heißt, ich habe da wenig wirklich elektrische Werkzeuge benutzt, sondern sehr viel mit scharfen Sägen, Beiteln und allem möglichen Schleifen, Sandpapier und Ähnlichem gearbeitet. Ich hatte mir gutes Werkzeug besorgt. Ich habe mir vorher Literatur besorgt, wie baut man so ein Boot. Das hatte Noah nicht. Er musste das alles von Gott lernen. Gott hat ihm wohl irgendwie gezeigt, wie es geht. Er hat ihm einen gezeigt, wie er es machen soll. Trotz eben meiner guten Vorbereitung, trotz meiner tollen Werkzeuge, habe ich ungefähr 2 Jahre gebaut, bis ich das Boot fertig hatte. Man hat ja schließlich noch anders zu tun. Man macht es ja nicht hauptberuflich, so ein Boot bauen. Aber ich frage mich, wie lange hat Noah wohl mit seinen Söhnen an diesem Schiff, an diesem Kasten gebaut? Die Dimensionen sind, ich sagte ungefähr, mein Boot war 5 Meter lang, das Boot war 120 Meter oder das Schiff war 120 Meter lang, also mehr als 20 Mal größer. Und Noah hatte definitiv nicht so gutes Werkzeug wie ich, bin ich von überzeugt. Noah hat sicher mit seiner Familie viele Jahre an diesem Projekt gearbeitet und wahnsinnig viel Zeit, Arbeit und Geld reingesteckt. Nach jüdischer Überlieferung hat Noah aber nicht nur an der Arche gebaut, sondern er hat auch die Menschen in seiner Nachbarschaft vor dem göttlichen Gericht gewarnt. Das lesen wir zum Beispiel in 2. Petrus 2, Vers 5, wo Petrus eben genau dies sagt. Und jetzt kommen wir eigentlich so ein bisschen zu den Schwierigkeiten. Als ich meinen Kanu baute, als ich meinen Kanadier baute, kamen liebe Nachbarn und Freunde vorbei und staunten, oh, du brauchst ein Boot hier auf dem Berg? Und erstaunlicherweise Leute, die sich mit der Bibel wenig zu tun hatten, mit Christsein fragten, willst du es Noah nachmachen? Wobei die Leute wohl vergessen hatten, dass Noah auf dem Berg landete. Es steht nicht in der Bibel, dass er von dem Berg gestartet ist. Ach ja, und eine liebe Freundin, eine Blumenliebhaberin, und nur um Missverständnissen vorzubeugen, es war nicht Dorothea, sagte mir dann, falls das Boot nicht schwimmt, du kannst es ja immer noch in den Garten stellen und da dekorativ Blumen reinsetzen. Das baut auf. Das macht Mut. Das wird aber für Noah nicht viel anders gewesen sein. Er hat vielleicht nicht diesen Spott bekommen, mit Blumen reinzusetzen, aber auf dem Trockenen so einen riesigen Kasten, so ein riesiges Schiff bauen. Wie willst du das denn zu Wasser bringen? Ach, es kommt eine riesige Flut. Wo soll die denn herkommen? Und Gott will uns mit einer Flut bestrafen und ersäufen? Wir sollen umkehren und zu Gott zurückkommen? Du bist ja vielleicht ein netter Kerl, Noah, aber doch irgendwie ein Spinner. Die harmloseren Kommentare waren vielleicht, Trockenschwimmer Noah baut für Gott. Aber ich bin mir sicher, da gab es noch ganz anderes als blöde Kommentare. Wie gesagt, wir lesen in der Bibel, das Dichten und Trachten der Menschen war böse. Und das ging nicht nur einen Tag oder einen Monat. Am Anfang waren die Leute vielleicht noch interessiert. Dann irgendwann war es langweilig, was er da machte. Einige haben sicher ihren Spott getrieben. Andere haben sich vielleicht auch zusammengetan, um Noah den einen oder anderen Streich zu spielen oder um seine Arbeit zu sabotieren. Vielleicht gab es aber auch einige, die sich heimlich fragten, und was ist, wenn Noah doch recht hat? Aber keiner hatte den Mut, tatsächlich umzukehren und mit Noah zu gehen. Keiner traute sich, die Seite zu wechseln. Und Noah, wie mag es ihm gegangen haben? Wie mag er gedacht haben? Was hat er gedacht? Für mich wäre es nicht verwunderlich, wenn er in dieser langen Zeit auch mal gezweifelt hätte. Also in der Bibel steht, glaube ich, nirgendwo, und ich bin da gerne bereit, Lehre anzunehmen, wie lange Noah tatsächlich gebaut hat. Aber wie gesagt, ich habe 2 Jahre gebaut. Ich gehe davon aus, er hat wesentlich länger gebaut. Vielleicht hat er sich gefragt, habe ich Gott tatsächlich richtig verstanden? Vielleicht habe ich mir das nur eingebildet. Und dann kommt der Spott der Nachbarn, der Freunde. Dann kommen die Schwierigkeiten mit dem Bau. Wer jemals ein Haus selbst gebaut hat, weiß, irgendwas läuft immer schief und irgendwas ist dann noch relativ einfach ausgedrückt. Vieles läuft schief. Und so ist sicher auch bei der Arche nicht alles nach Plan gelaufen. Nicht alles so gelaufen, wie Noah sich das vorgestellt hat. Und auch das Wissen um die Flut, um den Tod aller Menschen, das war bestimmt eine Riesenbelastung für Noah und für seine ganze Familie. Der Mensch verzweifelt leicht, aber im Hoffen ist er doch noch größer. Das hat Theodor Fontane mal geschrieben. Der Mensch verzweifelt leicht, aber im Hoffen ist er doch noch größer. Ich denke, es würde mich sehr wundern, wenn Noah nicht auch hin und wieder mal verzweifelt war oder gezweifelt hätte. Aber wie der Hebräerbriefschreiber auch schreibt im Hebräerbrief Kapitel 10, Vers 35, also kurz vor dem Vers, den ich eben gelesen habe, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Noah hat durchgehalten, trotz Schwierigkeiten, trotz Herausforderungen, trotz Spott, trotz vielleicht Sabotage. Wie gesagt, das ist jetzt eine Interpretation. Ich denke, wir alle kennen das. Zeiten, in denen wir nicht vorwärts kommen. Zeiten, in denen es scheint, als tippelten wir nur auf der Stelle. Oder als gingen wir gerade mal 3 Schritte vor und 2 zurück. Oder Zeiten, die einfach schwer zu ertragen sind, weil sich alles gegen uns verschworen hat. Oder einfach nur, weil wir treu zu unserem Gott stehen und eben nicht alles mitwachen, was man eben so macht und uns die Vorgesetzten, die Mitschüler, die Sportfreunde umher antragen und wo wir mitmachen sollen und uns dann ablehnen, weil wir es nicht tun. Dann hilft uns dieser Vers. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Das können wir, denke ich, von Noah lernen. Den langen Atem haben, nicht kurzfristig aufgeben. Und dann kommt schließlich der Tag, an dem die Arche fertig ist. Und die Tiere gingen paarweise an Bord. Noah bekommt den Auftrag und jetzt bist du dran, du und deine Familie. Und dann schließt Gott selbst die Tür und es fängt an zu regnen. Im wahrsten Sinne des Wortes sintflutartig. Wisst ihr übrigens, wo das Wort Sintflut herkommt? Ich dachte immer, es hängt mit dem Wort Sünde zusammen. Stimmt aber nicht. Ich habe jetzt gelernt, wieder mal Bedeutungswörterbuch nachgeschlagen. Das Wort geht aus dem mittelhochdeutschen Wort Sintflut hervor. Und das bedeutet so viel wie andauernde, umfassende Überschwemmung. Es ist nicht von dem Wort Sünde abgeleitet. Die Vorsilbe Sinn bedeutet immerwährend, andauernd, umfassend. Eine neue Erkenntnis. Also wenn er sonst nichts mitnimmt, vielleicht das. Das Wort ist seit dem 9. Jahrhundert so belegt. Irgendwann hat sich das so eingebürgert, dass man Sint mit Sünde in Verbindung bringt, aber es ist tatsächlich eine andere Bedeutung. Wirklich umfassend, immerwährend, andauernd. 40 Tage regnete es ohne Unterbrechung. Wir haben gesehen, was im Grunde ein Tag oder ein paar Tage, lange, etliche Stunden, am Anfang habe ich die Bilder aus dem Ahrtal gezeigt, was das anrichten kann in einem Tal. Wir haben das alle mitbekommen. Hier regnet es 40 Tage ohne Unterbrechung. Erst hört man nur das Prasseln des Regens. All die Menschen, die auf Noahs Warnung nicht hören wollten, sind verloren. Noah kann die Tür nicht öffnen, weil Gott sie selbst verschlossen hat. Sie hören das Rufen von außen, vielleicht das Trommeln am Schiff, aber sie können nichts tun. Sie können die Tür nicht aufmachen. Und dann nach einiger Zeit, vermutlich nach einigen Tagen, merkt man, dass die Arche knarrt, sich hebt, anfängt sich zu bewegen. Ja, jetzt schwimmt sie. 150 Tage dauert diese Odyssee. Und dann merkt man wieder ein Knirschen, ein Knarren. Und die Arche setzt auf Land auf. Noah setzt erst einen Raben aus, dann ließ er mehrfach die Taube fliegen, um festzustellen, ob man wieder raus kann. Und vielleicht auch zur Erinnerung, es gab nur ein Fenster nach oben. Er konnte nicht umherschauen. Es gab nur ein Fenster nach oben. Und von daher einfach vielleicht auch damit er nicht das Elend sehen sollte, was da passierte. Und dann wird die Tür geöffnet und alle kommen wieder ins Freie. Welche Erleichterung, welche Freude. Und ich denke, hier kommt auch der Name Noah, Trost, durchatmen. Hier konnte Noah wieder durchatmen. Hier kommt er zu dem Punkt, dass das bisschen Menschheit, was übrig geblieben war, wieder durchatmen kann. Es gibt wieder Hoffnung, es gibt wieder was Neues. Und was macht Noah? Als erstes baut er Gott einen Altar. Das ist übrigens der erste Altar, der in der Bibel erwähnt wird. Und er opfert ein Dankopfer von dem reinen Vieh, von den Tieren, die er 150 Tage durchgefüttert hat. Und dann schließt Gott einen Bund mit Noah. Er segnet ihn. Er segnet ihn in gleicher Weise wie in der Schöpfungsgeschichte. Er sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Das lesen wir in 1. Mose 9, Vers 7. Und im gleichen Atemzug gibt er den Menschen die ersten Gebote. Ich weiß nicht, ob es wirklich, er hat auch Adam und Eva Aufträge mitgegeben, aber uns sind im Grunde diese ersten Gebote in Genesis 9, Vers 3 bis 6 mitgegeben worden. Jetzt schaue ich mal. Ja, das kommt da. Die kann man nicht alle so hundertprozentig aus den Versen 3 bis 6 aus Genesis 9 ableiten, aber ich habe im Talmud nachgelesen. Ja, ich habe im Talmud gelesen. Ich fand das spannend. Ich habe mich da wirklich reingebuddelt. Und nach jüdischer Gesetzgebung und nach jüdischer Überlieferung wurden entsprechend die Gebote aufgegeben. Er sollte eine Rechtsordnung aufstellen. Man sollte entsprechend Gotteslästerung vermeiden oder man sollte Gott nicht lästern. Man sollte Götzendienst nicht tun. Man sollte keinen Ehebruch begehen. Mord und Blutvergießen sollte entsprechend nicht geschehen. Man sollte nicht stehlen. Und Tierquälerei war verboten. Das wird die Freunde von Peter sicher sehr freuen. Steht auch tatsächlich da im Talmud. Und das kann man tatsächlich auch aus diesen Versen 3 bis 6 aus 1. Mose 9 ableiten. Diese Gebote, die gelten dann entsprechend nicht nur dem Volk Israel, sondern weil es eben direkt nach der Sintflut war und bevor sich die unterschiedlichen Volksstämme entwickelten, es sagt einfach die jüdische Überlieferung, diese Gebote gelten allen Menschen. Und da kommt dann im Grunde auch die Überlieferung her, wenn wir uns dann erinnern, als Paulus die Missionsreisen, ich weiß gar nicht, welche das war, aber Missionsreisen übernommen hat, ich weiß nicht, ob es nach der zweiten war, und er dann nach Jerusalem kam und man sich darüber Gedanken machte, wie sollen sich denn die Heidenchristen verhalten, als die gesetzlichen Judenchristen sagen, ja, aber ihr müsst doch jetzt euch beschneiden, ihr müsst jetzt dies und ihr müsst jetzt jenes. Und dann kamen die Ältesten zusammen, die Apostel, und sagten, nee, und bezogen sich im Grunde genau auf diese noachitischen Gesetze und sagten, nee, es ist genug, wenn ihr eigentlich nur eben euch an diese Gebote haltet. Über das hinaus, was ihr im Grunde von Jesus gelernt habt. Aber das war im Grunde die Basis, die für alle galt. Keine Beschneidung, kein dies, kein jenes, sondern das ist der Kern. Ja. Und dann verspricht Gott, dass er bis ans Ende der Welt sich an diesen Bund halten will. Dass er keine Sintflut mehr schicken will und er schenkt den Regenbogen als Zeichen seines Bundes. Und dieses Zeichen, diesen Regenbogen, den dürfen wir auch heute immer wieder bewundern. Wisst ihr eigentlich, habt ihr euch das schon mal wahrgenommen, dass auch der Regenbogen den Thron Gottes umgibt? Wenn wir in der Offenbarung 4, Vers 3 lesen, schau gerade mal schnell, Offenbarung 4, Vers 3, habe ich mir leider keinen Marker reingesetzt. Offenbarung 4, Vers 3, und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sardar, und ein Regenbogen war um den Thron. Also es geht in diesem Abschnitt um den Thron Gottes, ein Regenbogen war um den Thron. Das heißt, am Anfang der Zeit, die wir kennen, war der Regenbogen und am Ende steht wieder der Regenbogen. Im Hebräischen gibt es kein besonderes Wort für Regenbogen. Habe ich gelernt, habe ich gelesen. Es wird ein Wort, ich würde es lesen als Querschet. Mike, wärst du wieder gefragt, dieses Wort bedeutet eigentlich Kriegsbogen. Übertragen, dass Gott diesen Regenbogen an den Himmel setzt, würde ich das so sehen, übertragen, Gott hat seinen Kriegsbogen weggelegt. Er stellt ihn in die Ecke. Jeder kann ihn sehen. Da steht er noch. Dieser Bogen, dieser Kriegsbogen am Himmel, dass wir ihn sehen können, zeigt, es ist immer noch Zeit der Gnade. Das finde ich einfach eine ganz tolle, eine ganz ermutigende Geschichte. Und ich komme auf die Zielgerade. Für mich bedeutet das, was ich jetzt gerade so erzählt habe, den Glauben festhalten in Schwierigkeiten und nutzt die Zeit der Gnade. Heute, wenn ihr seine Stimme hört, verschließt euer Herz nicht. Und hiermit hat sich dann auch der hohe Anspruch, den der Vater, den Lamech an Noah übergeben hatte, erfüllt. Die ganze Schöpfung konnte durchatmen und fand Trost und Ruhe. Ich möchte einfach nochmal festhalten, Hebräer 10, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Und ich komme nochmal zur letzten Folie. Noah war ein Mann, war ein Mensch, der nicht sündlos war, aber Gnade fand vor Gott, weil er mit Gott wandelte. Der von Gott einen Auftrag erhielt und von Gott gebraucht wurde. Noah war ein Mann, der trotz Zweifel und Anfeindungen an Gott festhielt und ihm vertraute und glaubte. Und Gott war ein Mann, mit dem Gott einen Bund schloss, einen Waffenstillstand, gewissermaßen Gnadenzeit für alle vereinbarte. Amen. Ja, ich darf euch noch den Segen Gottes zusprechen, dazu wollen wir aufstehen. Und da wir uns mit dem Glauben und dem Hebräerbrief in Verbindung mit Genesis beschäftigt haben, möchte ich euch den Segen aus Hebräer 13 vorlesen. Der Gott des Friedens aber, der den großen Hirten der Schafe, unseren Herrn Jesus, von den Toten heraufgeführt hat, durch das Blut des ewigen Bundes, der mache euch tüchtig, in allem Guten zu tun seinen Willen und schaffe in uns, was ihm gefällt. Durch Jesus Christus, welchem sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.